Willkommen am Schicksalsberg, wo die Luft dünn ist und die Nerven noch dünner. Wir sind bei Platz 8 der ewigen Weltrangliste angekommen. Ein Spiel, das beweist, dass man 1000 Seiten Literatur in eine Box stopfen kann, nur damit am Ende ein einziger Würfelwurf darüber entscheidet, ob die Welt gerettet wird oder in ewiger Dunkelheit versinkt. Wir reden über das Spiel, bei dem die Gefährten gefühlt 3 Jahre brauchen, um aus Bruchtal rauszukommen, während der Schattenspieler bereits die halbe Welt mit Plastikorks überflutet hat. Es ist das Spiel, das deine Geduld testet und deine Fähigkeit so zu tun, als hättest du den Ring noch, während er eigentlich schon längst bei Nazgul am Finger steckt. Zückt eure Schwerter, verflucht eure Würfelbecher und hofft, dass Gandalf heute nicht verschläft. Hier ist Platz 8, hier ist euer Spieleplausch. Hallo David.
Hallo Patrick.
Wie geht es dir?
Voll gut bei dem Wetter, da kann es einem gar nicht schlecht gehen. Es ist Frühling.
Deswegen sitzen wir drin und nehmen Podcasts auf.
Oder spielen so ein 6-Stunden-Spiel in Vorbereitung auf diesen Scheiß. Ja.
Ja, das ist ja auch ein bisschen gelobt, wobei die Zeit wahrscheinlich nicht mal gewesen, aber.
Ja. Naja.
Das war ein wilder Ritt auf jeden Fall.
Der Versuch war da, genau.
Ja. Eine witzige Geschichte. Leider haben wir keinen Gast gefunden, der Zeit hat für heute. Aber wir sind jetzt hier die Experten für euch, die euch beglücken.
Jo.
Aber ich bin schon, ja, ich freue mich schon mehr auf die nächste Top-Listen-Folge. Oh yes.
Ja, same. Und dann ist wieder so ein bisschen, aber auf und ab, das ist ja auch hier die Idee. Ja.
Richtig. Und dann schauen wir mal, wie lange wir das tatsächlich durchziehen.
Mindestens bis 50, habe ich mir so im Kopf gedacht.
Ja, das ist ja dann nur noch 2 Jahre. Easy. Ja,
easy. 4 Jahre. Ja, mal schauen. Aber ja, wäre schon cool irgendwo. Und auch gespannt, wann wir irgendwann mal so überholt werden von dem Spiel, was es jetzt noch gar nicht gibt und dann aber in 2 Jahren halt in den Top 50 ist. Das finde ich spannend. Was machen wir dann?
Ja, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber theoretisch ist es schon passiert, nur dass es schon in der Vergangenheit ist.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben es irgendwo erwähnt, oder?
Es kann sein. Du weißt doch, was ich meine.
Ich weiß, sag du es. Weiß ich.
Sag du mir, was du denkst, was ich meine.
Nee, sag du, was du denkst, was du meinst.
Ja, Arche Nova, das ist eigentlich ein falscher Platz. Genau, es ist hochgerutscht und damit Pandemic theoretisch runtergerutscht. Aber ja, Arche Nova ist auf Platz 2. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt hatten im Podcast.
Wir hatten es erwähnt, ja.
Oder ob es so danach drüber gesprochen wurde oder so. Weißt du, aber jetzt ist es sicherheitshalber nochmal drin.
Aber wo war es denn, als wir angefangen haben? 4 doch auch
schon, oder? Platz 3,
meine ich. Okay. Ja, okay.
Ja.
Okay.
Und jetzt sind es nur noch 40 Punkte bis auf Platz 1.
Ja, ich sag, der schafft das noch.
Das wäre so crazy. Pünktlich mit der Auslieferung des Elefantenplätsches geht's dann auf den Brettspieltisch.
Ja. Und nicht dank Artengarten.
Ja, schön. Herrlich. Aber vorher, bevor wir jetzt mit dem Ringkrieg, so heißt das Spiel auf Deutsch, War of the Ring, starten. Haben wir noch so ein paar Sachen, über die wir sprechen wollen, haben wir gesagt.
Jo.
Willst du mit deinen News beginnen, die du mitgebracht hast?
Na klar, sehr gerne. Ich habe entdeckt, vor ein paar Tagen wurde 2 Neuigkeiten zu Regicide angekündigt. Das finde ich wild. Regicide ist so ein ganz kleines Koop-Kartenspiel, was man auf Boardgame Arena ganz gut spielen kann und auch wenn man einfach nur normales Kartenset jetzt super spielen kann, kann ich empfehlen. Will ich jetzt gar nicht groß erklären, wie man das Spiel spielt, aber es macht Spaß und es kommen 2 neue Modi raus und dazu halt demnächst dann ein Kickstarter. Und das Witzige ist halt, du kannst es auch schon wieder einfach mit dem Kartenset spielen. Ich weiß nicht, warum man dieses Kickstarter decken sollte. Das sind einfach nur neue Regeln und neues Card Art. wenn man ein Kartenset hat, dann kann man es auch so spielen. Das Einzige ist, eins dieser Kartenmodus braucht einen fünften Suit. Also es ist ja nicht, normalerweise gibt es hier nur 4. Heißt es Blätter auf Deutsch? Ich glaube schon.
Boah, Farbe.
Farben. Ja, aber es sind ja 2 Farben, aber warum sagt man dann 4? Ich hasse es. Anyway, man braucht eins mit 5 für einen der Modi und da könnte man dann sich überlegen, dass man das dann backt, um das zu haben. Aber ansonsten, freue ich mich da sehr drauf. Und das, was ich gelesen habe, ist es halt so ein Hard Mode nochmal für Regicide. Als wäre Regicide nicht schwer genug. Und da habe ich richtig Bock drauf, mit dir das durchzuziehen.
Ich habe auch richtig Bock. Aber sind das nicht die Sachen, die ich dir schon mal geschickt habe vor Ewigkeiten?
Ja, es ist halt jetzt das Kickstarter.
Jetzt ist es angekündigt.
Genau, ihr könnt jetzt auf Kickstarter folgen und es sind die Regeln hochgeladen worden. Auf BoardGameGeek gibt es die Einträge jetzt. Also genau, da habe ich natürlich direkt Regeln durchgelesen. Das heißt, wir könnten es schon spielen. Das geht ja immer ganz schnell. Ja, sehr cool.
Ja. Geil. Und du hast ja auch die Legacy-Variante jetzt gekauft, gebackt. Hast du
gesagt. Genau, richtig, richtig, ja. Die kann man auch in dem Kickstarter wieder dann nochmal neu bestellen, deswegen wäre es auch dann neu gedruckt und dann, genau, kommt die bei uns an. Ich freue mich sehr drauf.
Und ich hoffe, du spielst es nur mit mir.
Ja, wenn wir uns sehen, dann wäre das schon das präferierte Ding, ja, auf jeden Fall. Aber
also für mich wäre das so ein Nanolied, weißt du, wo ich dann sage, ich treffe mich mit dir, um das durchzuziehen.
Ja, das ist natürlich krass, weil in dem Spiel werden wir halt bestimmt 50 Mal verlieren. Das spielst du nicht einfach nur so 10 Mal und dann Fail Forward, sondern halt immer wieder verlieren.
Naja. Aber Nanolied war ja auch nicht Fail Forward.
Ja, stimmt. Und wir haben auch manche Missionen. Und
wenn wir 50 Mal verlieren, geht es auch 50 Mal schneller jedes Mal verlieren als bei Nanolied.
Das klingt nach einem geilen Wochenende. Let's go. Ja, das sind meine News.
Du darfst auch noch andere Spieler dazu holen, natürlich.
Nee, jetzt bin ich.
Okay, okay.
Ich muss auch sagen, also das Base Game hat mir zu zweit am meisten Spaß gemacht. Ich habe es ein paar Mal zu dritt und zu viert gespielt. Und zu zweit finde ich das Balance am coolsten. Für Legacy kann natürlich wieder alles anders sein.
Zu dritt war super easy, ne?
Ja, es ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, einfacher, finde ich auch, ja.
Aber wir hatten jetzt eine schöne Runde wieder, haben auch wieder 5-mal verloren und dann einmal wieder episch gewonnen.
Jo, mit der das letzten war schön. Karte.
Ja. Das war echt, ich dachte so, hoffentlich hat er was.
Ja, aber du hast ja auch noch viel Damage gemacht, du hast ja auch noch einen hohen Peak am letzten. Ja.
Kreuz. Okay,
Kreuz, ja.
Ja, meine News oder unsere News, worüber wir noch einmal kurz diskutieren. Awakened Realms, ich hatte es ja gesagt, die Next ist gewesen. Ich hatte es ja angekündigt, wann sie war, 26. Februar. Seit da haben wir aber gar nicht mehr drüber gesprochen. Ist ja noch nicht so lang her, also letzte Folge noch nicht drüber gesprochen. Deswegen machen wir das jetzt einmal hier schnell. Es sind 4 Titel angekündigt worden, einer eigentlich 5, aber 4 neue Titel. Das erste, was jetzt eben gerade noch läuft, das war das alte quasi aus dem letzten Jahr noch. Das ist das verrückte Labyrinth in Crazy. Labyrinth Chronicles heißt es, glaube ich. Weiß nicht, bist du da rein?
Nee. Ich habe es mir angeguckt und ich finde es natürlich auch irgendwie cool, dass es so mit Legacy-Elementen und du kannst so ein Dorf oder so aufbauen, glaube ich. Das interessiert mich. Aber ich habe jetzt nicht Bock, glaube ich, 12-mal das verrückte Labyrinth im Stück zu spielen. Ja,
ich bin gespannt, worum es geht. Weil es gibt ja auch irgendwie so einen Drachenendgegner. Man hat da tatsächlich so eine Magnetfeld in der Box selbst, wo du dann dein eigenes Dorf daneben aufbaust, so auch optisch. Du hast tausende Boxen, die du wieder öffnen kannst, pro Level andere Regeln, coole Miniaturen, wieder so Portale und alles drum und dran. Sieht schon episch aus. Ich bin froh, dass Tobias das geweckt hat, dass ich es nicht muss. Für das Geld war es mir dann doch ein bisschen zu viel. Aber es wird in den Retail kommen, aber dann für 60 Euro mehr nochmal. Das wird schon.
Ja.
Aber ich bin froh, Tobias hat es. Das soll auch heute ankommen schon. Das war ja eine Vorbestellung, das war ja kein Kickstarter-Projekt. Mal schauen. Dann haben sie noch angekündigt, dass das Agricola, das Zombie-Ding, auf 2027 verschoben wird.
Ja, das ist schade, weil da bin ich am meisten gespannt, was das wohl wird.
Da habe ich auch drauf gewartet, deswegen bin ich extra nicht in Agricola rein. Aber wir wollen über das, was jetzt in der Next 26 angekündigt wurde, sprechen. Und
warum sagst du nicht Agricola und nicht Agri-Pepsi?
Weil es Agricola. Ich weiß doch nicht, wie es heißt.
Agricola. Kenne ich jedenfalls noch.
Ja. Ist okay. Ich find Cola ist ein gutes Getränk. Das kann man auch mal mehr erwähnen im Podcast.
Das ist klar. Da kriegen wir auch Geld dann für, wenn wir das jetzt noch dreimal sagen.
Richtig. Ich sag nicht, welche Cola mich sponsert. Ich sag nur Cola. Afri, Fritz, Coca.
Könnte ja alles sein, ja.
Und ich bin ein bisschen enttäuscht tatsächlich von dieser Next 26. Von es macht das Gleiche, wie das letztes Jahr schon ablief und wovon ich enttäuscht war. Und ich weiß nicht, ob Awakened Realms so langsam den deutschen Markt verlieren wird, zumindest den deutschsprachigen Markt, weil die haben letztes Jahr Dragon Eclipse, vorletztes Jahr Dragon Eclipse rausgebracht. Jetzt haben sie letztes Jahr direkt schon, bevor überhaupt die Auslieferung auf der deutschsprachigen Variante war, die zweite Edition zum Backen vorbereitet. Habe ich natürlich nicht gebackt, weil ich nicht mal wusste, ob mir das erste dann gefällt. Der Nachfolger, den brauche ich nicht, bevor ich das erste nicht gespielt habe.
Ja.
Jetzt haben sie Tamashii. Okay, Tamashii ist ausgeliefert. Tamashii könnte ich spielen, habe ich noch nicht gespielt, ist mein Ding. Aber Scoundrels, was angekündigt ist, wir gehen gleich gerne mal einzeln auf die Titel ein, ist ein Nachfolgespiel in der Welt von Lands of Evershade. Das ist schon 2023 gewesen. Es ist immer noch nicht da. Es ist, glaube ich, noch nicht, es ist auch noch nicht mal auf Englisch ausgeliefert, aber trotzdem machen die da jetzt schon ein Nachfolgespiel von.
Das ist echt weird. Also ich habe mal von so ein paar Kickstarter-Horror-Stories gehört, dass sie eben gesagt haben, okay, wir kündigen schon das nächste Spiel ein, um dann Geld zu generieren, um das erste überhaupt fertigzustellen. Ich hoffe, das ist nicht so ein Fall.
Ich glaube es nicht bei Awakened Realms. Also die sollten da eigentlich keine Probleme mit haben.
Ja, ich hoffe, bin gespannt. Weil das klingt schon irgendwie scammy. Ja, ja.
Ja. Aber lass uns mal kurz über die einzelnen Titel sprechen. Du hast dich auch damit so ein bisschen beschäftigt, glaube ich. Scoundrels, hast du dich damit beschäftigt so ein bisschen?
Nur Concordia.
Nur Concordia. Dann können wir kurz über Concordia sprechen. Das ist die nächste Special Edition. Diesmal kein Ravensburger Titel, sondern ein Spiel aus dem PD-Verlag. Der Shitstorm ist schon hoch. Wir spielen es aktuell auf Board Game Arena, um das mal kennenzulernen, damit ich weiß, ob ich es backen will oder nicht. Was sagst du?
Ja, also, wenn das halt mechanisch, es soll ja relativ gleich bleiben. Ich verstehe, das ist, also es ist jetzt kein, es ist mehr ein Reskin als jetzt ein Reimagining wie bei Labyrinth. Und also das Drama geht ja überhaupt nicht um das Mechanische. Es kann also trotzdem noch ein super cooles Spiel werden. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, so, oh, das ist irgendwie zu. Also die zwei Hauptkritikpunkte sind, das Artwork ist zu sexuell und das Artwork ist AI-Art. Und da kann ich natürlich irgendwie jetzt erstmal verstehen, dass Leute darauf keine Lust haben. Aber deswegen jetzt so ein Spiel, was noch gar nicht raus ist, also und man noch gar nicht alles gesehen hat und der, glaube ich, noch. Also, ne? Es wird jedenfalls gereview-bombt und das ist natürlich eigentlich nie cool, bevor man die Chance hatte, das zu spielen. Und die sind jetzt ein bisschen zurückgerudert und meinen, ja, das ist ja nur Prototyp-Art, das ändert sich noch. Mal gucken. Ob das überhaupt der Fall gewesen wäre ohne den Shitstorm, weiß man natürlich auch nicht. Ist ja immer zu sagen zu Easy, nee, wir ändern das noch. Das sollte das ja eigentlich gar nie sein. Ja. Naja, weiß ich ganz nicht, was ich davon halten soll.
Ja, ich mich stört es erst einmal nicht direkt, dass da AI-Art benutzt wird. Wäre schön, wenn das irgendwie kommuniziert wird halt und aus welchen Gründen man als Awakened Realms sich überlegt, keinen Artist zu nennen. Ich meine, auch auf der BGG-Liste ist kein Artist genannt.
Das ist schon, schon komisch.
Ja, das ist ja sonst immer ein Ding, was die Verlage selbst eintragen müssen alles, um das einzureichen, dass da jetzt ein neues Spiel ist. Und ja, deswegen weiß ich nicht. Das ist schon ein bisschen kritisch, aber zu sexuell weiß ich nicht. Man sieht halt das Gleiche wie auf dem Originalspiel, nur dass die Frau ein kleines Dekolleté hat.
Ja, und so das Ding runter, ne? So die,
sie hat okay, den, man sieht die Schulter.
Die Schulter. Ja, genau. Ja. Ja, aber okay, das ist halt. Da geht ja die Diskussion hin, so warum sie diese Änderung gemacht haben. Und anscheinend gibt es ja gar keinen Künstler, der das beurteilen könnte, weil das hat die KI gemacht. Und deswegen werden wir es nie erfahren, warum das jetzt so aussieht.
Richtig. Schauen wir mal, wie es am Ende aussieht. Eindruck zum Spiel können wir noch nicht geben, glaube ich. Es ist. Ja, was ist es für ein Spiel? Strategiespiel auf jeden Fall.
Also Aufbau.
Ja, man segelt mit so einem Schiff von Ort zu Ort und kann da traden und muss dann an anderer Stelle wieder Sachen machen mit diesem, was man getradet hat. Ich habe es noch nicht so ganz drauf. Wir spielen ja nach dem Prinzip, das wisst ihr aus unserer Folge, wo wir über Spiele lernen sprechen, dass wir einfach nur klicken und hoffen, dass was Gutes passiert. Aber bisher habe ich es noch nicht verstanden, deswegen können wir noch nichts über das Spiel sagen. Es sei denn, du hast schon mehr verstanden.
Nee.
Okay, Scoundrels ist ein Dungeon Crawler, wie gesagt, aus der Welt von Lands of Evershade. Es gibt 4 Diebe, die mit ja, den Mechaniken aus dem Spiel Stalker arbeitet. Stalker habe ich hier noch nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, ob das gut ist oder nicht. Aber es geht wohl viel um Patrouillen muss man austricksen, Sichtlinien, die man beachten muss, Misstrauen, der umgangen werden muss, taktisches Bewegen, asymmetrische Fähigkeiten und so weiter. Alles in diesem kooperativen Abenteuer klingt erstmal episch, vor allem die Charaktere sehen wieder geil aus, Dungeon Crawler an sich gut, Diebe, Assassinen, Außenseiter, alles genau das, wo ich mir denke, das sind meine D&D-Klassen so. Und Lands of Evershade ist basierend auf einer auf einem Rollenspiel. Und so soll auch das Brettspiel ungefähr sein, basierend so ein bisschen auf Rollenspielart. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das eigentlich genau mein Spiel ist.
Und wenn ich mir so angucke, ich muss sagen, Artwork finde ich auch sehr cool. So Stealth-Zeug finde ich auch so Metal Gear, als Metal Gear Solid-Fan immer super. Und Fantasy ist natürlich auch immer cool, wenn ich so Lands of Evershade mir auch angucke. Ja, es könnte ein sehr, sehr cooles Spiel sein.
Ja. Tamashii The Final Amendment, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißen soll. Ja, kann ich noch gar nicht so viel zu sagen, weil ich den Vorgänger nicht gespielt habe. Ist ein Spiel, KI-Apokalypse, ist so ein japanisches, asiatisches Setting irgendwie. So ganz genau weiß ich aber, wie gesagt, nicht, worum es geht. Wir haben hier allerdings eine eigenständige Fortsetzung. Also falls ihr Bock auf das Spiel habt an sich, müsst ihr das erste nicht gespielt haben. Es ist ein szenariobasiertes, kooperatives Spiel. Es hat neue Mechaniken, neue Bedrohungen. Also ihr müsst nichts kennen aus dem Vorgänger. Ja, es soll wohl sehr um Entscheidungen gehen und Herausforderungen eben in einer düsteren Hightech-Dystopie. Und ja, es ist ein Cyberpunk-Erlebnis, um es genau zu sein. Ja, es ist, ich glaube, es ist was für uns, weil Nanolith.
So. Ja, sieht auch vom Artwork so ein bisschen so aus. Es geht auch wieder Samurai und ja.
Vielleicht sollten wir das auch unser nächstes Kampagnenspiel machen, Tamashii, damit ich weiß, wie das hier aussieht.
Ja, es erinnert sehr an Nanolith. Ja.
Und der letzte Titel, wo ich weiß, da muss ich rein, da gibt es keinen drumherum. Nemesis als Legacy-Variante.
Oha, oha.
Nemesis bekommt endlich die erste wirklich vollwertige Kampagne. Eben Nemesis-Universum dann eben natürlich. Und ich weiß nicht,
von Nemesis ist es?
Das vierte dann.
Uiuiui, okay.
Nemesis, Lockdown, Retaliation und jetzt Legacy. Ja, Nemesis und Lockdown habe ich hier. Retaliation ist bei Tobi, also mit Legacy hätten wir dann auch alle 4 immer spielbereit. Ja, wir mögen das Spiel vielleicht. Über mehrere Spielsitzungen darf man dann die Crew wachsenden Bedrohungen, neuen Aliens wieder entgegenstellen. Es gibt unumkehrbare Entscheidungen, dauerhafte Konsequenzen, wie das eben ist in einem Legacy-Spiel. Und worum genau es geht, darf man natürlich noch nicht erfahren, weil ist halt die Geschichte dahinter. Aber es geht um hauptsächlich so diese Paranoia, die man so entwickelt, während man auf diesem Raumschiff ist und Aliens ein Heim suchen. Es sind sehr viele Gewissensbisse, sehr viele schwere Entscheidungen, die über Überleben und Tod eben gehen.
Was wir wissen, ist, dass der Designer, der angekündigt wurde, Rob DeVio, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, leider, ist also der auch Pandemic Legacy und Ticket to Ride Legacy und sowas gemacht hat. Also einen Legacy-Experten haben sie sich auf jeden Fall an Bord geholt. Beziehungsweise, ich würde behaupten, der Legacy-Experte.
Wenn ich dann muss es geil werden eigentlich.
Ja.
Ja. Ja, perfekt. Wenn der Macher von Nemesis mit dem Macher der Legacy-Hits zusammenarbeitet, dann muss es geil werden. Sehr gut. Ja, das ist alles dazu gewesen, glaube ich.
Die hauen ja richtig raus.
Ja,
also, so viele Titel.
Ja, Die machen halt in jedem Quartal eins. Wenn du über Stretch Pay da an die Sache rangehst, hast du gerade das eine fertig, dann musst du dann direkt ins nächste investieren, wenn du alles haben willst. Kommst du nicht aus den Zahlen raus.
Das ist wahrscheinlich die Idee, ja.
Ja, aber es funktioniert also. Und es sind auch immer coole Spiele eigentlich. Selten, dass da was nicht so Gutes war. Meine Meinung. Nun gut, nun gut. Aber wir sind jetzt hier, um über den Ringkrieg zu sprechen.
Yo, let's go. Alles klar.
Hast du Bock?
Haben wir Meinung?
Nee, weil ich Fail bin.
Aber ich glaube, das Spiel hat auch irgendwie keiner gespielt. Ich kenne keinen außer uns, der das hier gespielt hat.
Ich kenne jemanden, den Olli von der BGT, Grüße gehen raus, und seinen Maler, also seinen Miniaturanmaler, den er im Keller eingesperrt hat, Petros. Aber sonst kenne ich auch keinen. Und Olli hatte halt leider keine Zeit. Mit Petros habe ich nicht so den Kontakt. Deswegen alles gut. Wir kriegen das doch zu zweit hin.
Ja.
Ich bin mir sicher. Aber ich habe auch einfach viel zu spät gefragt. Ich habe vor einer Stunde gefragt, ob jemand eine Meinung hat. Natürlich haben wir jetzt keine Meinung.
Ja. Aber wir haben eine Meinung und wir können das Spiel vorstellen.
Genau. Und wir beginnen wie immer mit Regeln. Und das wird schon ein Abenteuer. Du hast es bisher immer gemacht. Möchtest du es noch einmal machen?
Okay, ich fühle mich da immer so komplett. Okay, gerne. Also, es ist ein 1 gegen 1 episches Schlachtspiel à la Risiko. Also im Sinne von, am Ende muss einer halt gewonnen haben und ja.
Der andere verloren.
Es ist sehr asymmetrisch. Einer spielt eben die dunkle Seite, also ja, Saruman und Sauron und die bösen Mächte und kontrolliert dann Orks. Und die Nation aus dem Süden im Lord of the Rings-Universum. Und der andere Spieler spielt eben die Free Folk, heißt das auf Englisch, aber im Grunde ja die Elfen und Zwerge und wie heißen die anderen? Genau, die Menschen. Genau. Also da allein da ist schon ganz viel Asymmetrie, weil die haben, also jeder dieser Gefährten hat eigene Regeln und jeder dieser Fraktionen hat andere Konditionen, ob sie gerade überhaupt kämpfen dürfen oder nicht, je nachdem, wie die politisch so gerade drauf sind. Und also da ist schon ordentlich an Regelwerk und, wie soll ich sagen, Einzelregeln, so Ausnahmen immer für alles dabei. Aber im Grunde, ja, also es gibt halt einmal diese Kriegsseite, das heißt, ich versuche mit meinen Fraktionen die Länder von deinen einzunehmen. Und wenn ich halt genug Länder einnehme, dann ist das eine Siegbedingung. Und andersrum natürlich auch. Du warst der Free-Folk-Spieler, deswegen sage ich das so rum. Du hast viel weniger Einheiten und kannst aber auch gewinnen, indem du eben meine Bastions oder Städte eben einnimmst. Aber du hast noch eine andere Siegbedingung, die für dich viel spannender ist, nämlich den einen Ring in Mount Doom zu schmeißen. Und da gibt es nochmal so eine komplett separate, also nicht komplett separate, aber komplett unabhängige Siegbedingung. Du versuchst immer zu schleichen und auf so einem Tracker eben auf den, ich glaube, 10. oder 12. Step zu kommen, bevor ich dich finde oder mit zu viel Hoffnungslosigkeit, Despair zu schmeiße. so kann auch ich gewinnen. Wenn du aufgibst, den Ring dahin zu bringen, dann gewinnt man auch als Schattenspieler defaultmäßig. Und im Grunde funktioniert das Spiel so, es gibt eine Menge Phasen und die sind alle unwichtig, außer eine, und zwar die Würfelwürfphase, wo wir eben einen sechsseitigen Unique-Würfel benutzen und da haben wir dann verschiedenste Aktionen, die auf diesen Würfeln dann draufkommen können. Und wir haben die gleichen Aktionen auf diesen Würfeln, aber die bedeuten für uns was anderes. Also bei dir ist, glaube ich, die 6 dann so ein Joker. Für mich ist die 6 nochmal einen zweiten Master, also rekrutieren Aktion. Und auch Krieg funktioniert ein bisschen anders für jeweils die beiden Spieler. Und bei dir ist eben eine Aktion mit dem Ring weiterschleichen und mit mir ist dann eben das Suchen stattdessen. Also auch da eine Menge Asymmetrie in den Aktionen, die wir zur Auswahl haben. Aber was wir dann machen, ist nacheinander immer einen Würfel wählen und die gewürfelte Aktion daneben ausführen. Und das kann eben sein, ein Angriff mit den ganzen Units. Das kann sein, du bewegst dich und ich versuche dich zu suchen, also den Ringträger. Oder wir rekrutieren Armeen. Oder wir benutzen eine unserer Handkarten. Es gibt noch spezielle Handkarten aus so einem Deck. Das heißt, da haben wir auch nochmal Asymmetrie. Wir haben beide mehrere Decks zur Auswahl, von denen wir ziehen können, um dann Unique Effects zu aktivieren, wenn wir eben diesen Würfel, also auf dem Würfel halt die Kartenaktion gewürfelt haben. Ja, soweit zum Spiel. Willst du was ergänzen?
Wir können, glaube ich, noch sehr, sehr viel ergänzen. Das ist ja nur ein Bruchteil, glaube ich, von dem, was da tatsächlich passiert. Ja. Aber zu den Würfeln. Du hast jetzt da in Zahlen gesprochen. Hast du wirklich Zahlen gesehen?
Nein. Aber das ist einfach nur, der Joker wäre wahrscheinlich die 6 oder so. Also da gibt es keine Zahlen.
Okay.
Es gibt auch noch Würfel mit Zahlen für andere Mechaniken, weil wenn man dann kämpft, ach, das kann ich noch sagen, es gibt ja dann den Kampf. Und das Kampfmechanismus ist so ein bisschen wie bei Inish, falls Leute das kennen. Das heißt, man kämpft in Runden gegeneinander und es gibt immer einen Verteidiger und einen Angreifer. Der Verteidiger kann einen Bonus haben, wenn es dann eben so eine Fortress auf der Map gibt. Das heißt, man kann sich irgendwie erst verstecken und dann ist es schwieriger, da getroffen zu werden. Und dann ist es aber nicht so wie in Inish, dass wir einfach eine Unit nach dem anderen wegnehmen, wenn wir den Kampf fortführen wollen, sondern wir würfeln jedes Mal und es gibt dann verschiedene Hit-Modifier, ob wir überhaupt treffen und wie oft wir treffen. Und dann kann man aber jede Kampfrunde sagen, hey, ich will eigentlich gar nicht mehr kämpfen, ich will mich zurückziehen. Genau, das ist der Kampfmodus. Also an dem Stelle so ein bisschen wie bei Risiko, nur eben, dass man in verschiedene Unit-Types auch noch hat. Also es gibt dann beim Kämpfen Truppen, Elite-Truppen und besondere Charaktere. Und die besonderen Charaktere haben dann wieder besondere Einzelregeln. Und je nachdem, wie viele Eliten man dabei hat, desto mehr Würfel kann man rerollen oder seinen Modifier verändern, auf wann man trifft. Puh. Ja, das Spiel ist sehr schwierig. Ja, aber das ist der Kampfmodus.
Ja, das hatte auch sehr, sehr viele Risikoansätze auch, ne?
Ja, genau. Dieses auf die 6 treffen und dann kann man aber auch irgendwie eine viel größere Armee haben, aber einfach leider gerade keine 6 würfeln und mit seinen 10 würfeln und dann leider nach und nach ja, einfach verlieren.
Einfach verlieren gegen den kleinen, einsamen, armen, einsamen Mann, ja.
Ist uns so passiert. Und alle sind immer, ja, ist ja voll unwahrscheinlich, das ist ja nicht immer so, aber es passiert einfach. Das ist einfach Classic-Risiko-Gefühl.
Ja. Ja, ich glaube, zu den Regeln. Die Regeln sind auf jeden Fall sehr kleinteilig. Darauf können wir jetzt nicht eingehen. Wir haben das ganz grobe Konzept, glaube ich, gut eingefangen. Oder du hast es ganz gut eingefangen. Die Ereigniskarten, hast du die erwähnt? Wir können wir ziehen Ereigniskarten, die wir in unserer Phase oder in der Kampfphase spielen können.
Naja, das ist auch wieder ganz cool. Das habe ich nicht erwähnt, diesen Dual Use. Also entweder kann man sie, wenn man den Würfel gewürfelt hat, der eine Aktionskarte spielen lässt, und die sind wirklich komplett verschieden, was sie machen. Oder man kann sie eben am Anfang von einem Kampf spielen. Also die Karten haben oben immer einen Effekt, wenn man sie so spielt, und unten so einen Kampfeffekt. Genau. Und ja, die Effekte, was können das sein? Zum Beispiel, dass ich bestimmte Würfel, dass du weniger Würfel würfeln darfst im Kampf. Oder dass, wenn du eine Karte spielst und ich eine Karte spiele, deine einfach nicht gilt, also so eine Veto-Karte. Solche Sachen hatte ich als Karten, ja.
Ja, das war ganz spannend für den Kampf auch so. Ich habe einfach mehr Würfel, du hast gesagt, hey, ich klaue dir wieder Würfel und andersrum, ja, das ist schon cool. Aber wie sind wir an das Spiel rangegangen? Das ist vielleicht das Spannende, weil für uns war es für diese Vorbereitung die Erstpartie. Deswegen kriegt ihr auch heute nur eine Erstpartie, keine vollständige, klare Meinung. Es ist ein Ersteindruck, den ihr hier bekommt, und dabei soll es auch dabei belassen erst einmal. Aber ja, wie sind wir an das Spiel rangegangen? Wir haben uns gedacht, hey, lass uns mal vorbereiten auf das Spiel und dann setzen wir uns ein und machen einen Scripted Tabletop Simulator an, der uns zumindest schon mal so ein bisschen die kleinteiligen Arbeiten abnimmt, dass wir da keine vergessen.
Ja, sowas wie viele Units kommen zum Start auf welche Länder übernommen und eben also mit so Phasen. Also welche Phase ist jetzt aktiv, was darf der Spieler gerade machen, stand dann da. Und das ist echt, muss ich sagen, mal ganz kurz, Shoutout an die Implementation, sehr cool gemacht. Also das Spiel ist komplex genug und man muss auch noch immer wieder nachschlagen in den Regeln, aber das nimmt einem einiges ab und hat es meiner Meinung nach eigentlich, deutlich besser gemacht, als es hätte sein können.
Ja, es hat selbst die Würfel gewürfelt für die Aktion, es hat selbstständig uns die Karten gegeben auf die Hand und so weiter, war schon sehr, sehr nice. Es hat sogar Soundeffekte gehabt, das war crazy.
Ja.
aber ja, es hat eben gut geklappt, dass wir uns beide vorbereitet haben. Du hast dich vorbereitet mit einem Video, ich habe mich gar nicht vorbereitet. Dann haben wir uns getroffen und erstmal eine Stunde versucht, nochmal Regeln zu lernen, haben dann versucht, klarzukommen, haben es versucht das erste Mal, 1000 Fehler gemacht, nochmal versucht, auf die Regeln klarzukommen und dann lief es, glaube ich, ganz gut. Wir haben dann so 4 Runden gespielt.
Also wir haben neu gestartet und dann nochmal genau. Die erste Hälfte gespielt, genau. Und das Regelvideo ist von RFTM, der macht, glaube ich, gerne so Regelvideos für komplexere Spiele. Kann ich auch eigentlich empfehlen, aber selbst der bekannt dafür ist, schwierige Regelvideos zu machen, hat so ein halbstündiges Regelvideo mit mehreren Fehlern, die dann in den Untertiteln sind. Also nur um nochmal hervorzuheben, was das für eine Komplexität ist.
Ja, und ich habe mir das 50-seitige Regelbuch währenddessen durchgelesen, was natürlich nicht so erfolgreich war, wie dieses Video zu lesen. Aber es war schöner, um schnell eben Sachen nochmal nachzuschauen. Das war ganz gut. Und dann haben wir halt eben einfach mal gemacht und gehofft, dass irgendwas Vernünftiges dabei rumkommt. David hat direkt versucht, mich überall zu zerstören. Hat dann gedacht, ja, da stehen nur 2 Leute, die haue ich mal um. Hier mein Nazgul, hier meine 20 Orks. Gib den beiden.
Hat nicht geklappt, das war's mit denen.
Das hat nicht geklappt, das war geil. Dann danach habe ich meine ganzen Gefährten irgendwie aufgeteilt, nur damit ich sie danach wieder auf ein Schlachtfeld zusammenführen kann, um dich komplett zu überrollen.
Ja, ja. Ja, das ist auch krass, wie viele. Also, dass diese Eliteneinheiten, also die benannten Charaktere, dann nochmal einzelne Effekte sogar haben. Das ist schon wild.
Ja.
Auf diesen Karten. Also, das muss man erstmal. Ja, und dann gibt es ja noch, das haben wir gar nicht erwähnt, noch freischaltbare Charaktere im Spiel. Ha. Also, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind, wie zum Beispiel ein bestimmtes Gebiet ist im Krieg oder Gandalf ist gefallen, dann darf man eben mit einem Würfelwurf auch den neuen Charakter reinspielen und der hat dann auch nochmal einen neuen Effekt und gibt den zusätzlichen Würfel für den Rest des Spiels. Also da hast du Gandalf den Weißen und ich habe zum Beispiel dann Saruman, wenn ich, aber das habe ich nie geschafft, die Bedingungen dafür zu kriegen.
Ja, ich konnte Gandalf den Weißen sehr schnell ins Leben rufen.
Ja,
den hast du doch. Ja, genau, ich konnte direkt, hast du mich gefunden und ich konnte dann einen aus meiner Truppe opfern, damit du mich nicht findest oder nicht so viel Fortschritt hast, um mich zu finden. Ja, und dann habe ich einfach Gandalf geopfert, der dann in der nächsten Runde durch meine Würfel, ich muss dann auch ein bestimmtes Würfelsymbol auf der freien Völkerseite würfeln.
Ja,
das ist eben dieses Joker-Symbol und damit kann man dann Gandalf den Weißen eben spielen. Und ja, das hat hervorragend geklappt. Es lief sehr gut, nur ich bin nicht so vorwärts gekommen. Ich glaube, dieser Heidens Sieg-Mechanismus da drin, der ist noch so ein bisschen spannend gewesen. Den haben wir noch nicht so ganz begriffen, glaube ich.
Ich finde es halt spannend, dass man sich aussuchen kann, wie viel man da investiert. Also theoretisch können ja auch beide Spieler einfach sagen, ich benutze meine Würfel dafür nicht. Und also gerade als Schattenspieler habe ich immer, bevor ich meine Würfel würfel, die Möglichkeit zu sagen, nee, ich nutze den jetzt als Such. Also dieses eine Ergebnis darf ich mir aussuchen, mit so vielen Aktionen, wie ich möchte. Bevor ich würfel. Und das finde ich eben ganz spannend. Das heißt, abhängig davon, wie sehr ich denke, dass du da auf diese Mechanik eingehst, kann ich versuchen zu predikten und das dann eben zu punishen. Und wenn ich aber auch sage, nee, ich ignoriere das einfach, dann muss ich das auch gar nicht machen und kann einfach mich komplett auf den Krieg konzentrieren. Wahrscheinlich wird man dann auch verlieren, aber das ist irgendwie spannend, dass man die Option hat.
Genau, also ja, ich muss immer diese Charakteraktionswürfel dafür nutzen, damit ich den weiter bewegen kann und immer wenn ich mich dazu entscheide, meine Gruppe aufzusplitten, muss ich mich zeigen oder wenn du mich findest und das war immer, wenn ich eine Charakteraktion mache, dann kannst du würfeln, richtig, ne?
Genau, so viele, wie ich mir ausgesucht habe, da reinzuhauen, ja, und das ist halt, ja. Kann ich am Anfang mir aussuchen, wie viele Aktionen ich sozusagen von Anfang an nicht haben werde, um dann mehr zu würfeln, wenn genau das passiert. Also mehr Würfel zu haben in dem Moment. Und dann muss ich einfach eine 6 haben. Wenn ich eine 6 habe, dann finde ich dich, beziehungsweise dann ziehe ich aus einem Beutel, wie Fortschritt ich habe.
Und das ist auch ganz spannend, weil ich weiß, bis du mich findest, gar nicht selber, wo ich bin.
Ja.
Ich muss dann immer so viele Schritte gehen, wie mein Punkt 0 quasi ist. Und dann, wie weit ich halt gegangen bin. Und dann gehe ich so viele. Also ich habe quasi eine Leiste, auf der geht es vorwärts. Wenn ich ganz hinten angekommen bin, dann habe ich gewonnen, weil ich dann heimlich zum Schicksalsberg gekommen bin. Wenn ich mich aber zeigen muss, setze ich das wieder auf 0, weil ich dann einen anderen Startpunkt quasi habe. Und dann gehe ich, wenn ich jetzt dann auf 6 angekommen bin und er mich dann findet oder ich mich dann aufteile oder whatever, warum ich mich zeigen muss, dann gehe ich physisch tatsächlich mit meiner Ringgefährtengruppe 6 Felder weiter. Also ich weiß bis zu diesem Zeitpunkt selbst gar nicht, wo ich angekommen bin. Es sind auch tatsächlich 11 Schritte möglich bis zum Schicksalsberg. Das hatte ich durchgezählt. Und am Schicksalsberg selbst muss man auch nochmal irgendwie so ein...
Das ist nochmal so ein Treppchen.
So ein Treppchen ablaufen. Ja, wenn man das dann geschafft hat, wenn man halt nicht bis zur 12 kommt, dann hat man trotzdem gewonnen. Also man muss nicht unbedingt bis zur 12 kommen, glaube ich.
Ja, man muss da nur am Ende da hinlaufen können, ja.
Also es gibt schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, dieses Spiel auch als freies Volk dann zu gewinnen.
Wie unfair hat sich das angefühlt, dass ich einfach 5-mal mehr Einheiten habe und meine Einheiten einfach zum Teil von Anfang an in den Krieg dürfen und deine einfach nicht?
Am Anfang fand ich schon ein bisschen kacke, dass ich nicht einfach in den Krieg gehen konnte, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass dadurch, dass die Würfel halt gut für mich liefen und ich eigentlich immer gut reagieren konnte, dass ich da jetzt hart in Unterzahl bin oder hart benachteiligt bin, um diesen Kampf zu führen. Also
ja.
Fand ich eigentlich realistisch irgendwie.
Ja, ich glaube, sie wollten halt thematisch einbauen, die Menschen wollen gar nicht wahrhaben, dass Sauron da ist und deswegen sind die gar nicht kriegsbereit, die sind irgendwie kriegsmüde und deswegen muss man erst halt so und so oft diesen Politikwürfel würfeln, um die Leute erst zu überzeugen, dass du auch anfangen kannst, Krieger zu sammeln und mit denen in den Krieg zu ziehen. Und ja, ich weiß nicht, also da gibt es extra diese Würfelseite für, dieses Politik weiterziehen. Und ich glaube, es gibt auch bestimmte Charaktere, wie zum Beispiel Gandalf, der darf dann Leute irgendwie überzeugen weiter noch. Und Gimli kann sowieso die Zwerge sofort einfach zum Krieg überzeugen. Also das ist auch immer so thematisch, dass dann Leute, die da irgendwie viel sagen haben, die dann auch überzeugen können. Und also ich sehe es thematisch, ich sehe es mechanisch irgendwie gar nicht. Also ich finde, da nochmal so einen einzelnen Track für alle Unit-Types einzubauen, und dann irgendwie die, dass da auch nur Symbole drauf sind, die man erstmal matchen muss, die gar nicht so aussehen, bringt irgendwie jetzt dem Spiel gar nicht so viel für, wie viel das eben an Komplexität einbringt. Also ist natürlich jetzt auch, wie gesagt, Erstmeinung und vielleicht erkennt man die Tiefen, wenn man das mehrfach spielt, aber hat es mir jetzt so nicht, hat mich nicht überzeugt oder abgeholt.
Nee, also ich hatte jetzt auch nicht so, ich war nicht so in diesem Herr-der-Ringe-Ding drin, dass ich jetzt sage, geil, ich habe jetzt eine epische Schlacht. Ich hatte es ja auch schon zu dir gesagt, als wir durch waren mit unserem Test dann eben, dass ich eher das Gefühl habe, ich glaube, das ist ein Spiel, was ich physisch auf dem Tisch haben muss, dass ich mehr dieses Gefühl kriege für das Spiel.
Ja.
Weil da eben so viel los ist, das kann ich, dieses Wow, ich glaube, das kann man besser ja fühlen, aufnehmen, wenn du einfach so einen 5-Meter-Tisch mal 6000 Meter hast und der ist einfach voll. Ich glaube, mein Tisch reicht da halt nicht für und ich habe schon, glaube ich, einen großen Tisch. ich glaube, da muss man anbauen, damit das Spiel da perfekt drauf passt.
Ja, das Spiel musst du irgendwie haben und dann auch den Platz dafür haben und dann auch noch irgendwie dein einmal im Jahrzehnt-Event, wo man 5 Stunden Zeit hat eben. Also da müssen die Sterne richtig stehen, damit das klappt, glaube ich, dieses Spiel mal zu spielen.
Das ist halt, glaube ich, jetzt die Entscheidung. Twilight Imperium oder Herr der Ringe oder der Ringkrieg.
Ja. Also die konkurrieren natürlich, obwohl sie komplett andere Spiele sind, einfach für den gleichen Slot.
Ja. Und da habe ich jetzt die Lösung für dich. Wenn du sagst,
Okay.
du hast Bock auf beides, dann
Spielst
machst
einfach
du.
beides.
Nee. Ja, voll gut, oder?
Ja, Mann.
Während
Ich
du
werde
nicht
einfach
dran bist bei
arbeitslos.
Twilight Imperium, spielst du trotzdem.
Oh Gott, das klingt nach einem richtig beschissenen Tag. Nee,
Nein.
das schafft mein Gehirn nicht.
Nein,
Nee, nee,
nein,
nee,
nein,
nee,
nein,
nee.
nein, 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 nein,
Ja, aber zeitlich hast du recht, weil die Züge, obwohl,
nein,
nee, das
nein,
stimmt
du
gar
hast
nicht.
gar nicht.
Okay, das willst du gar nicht
Ah.
sagen. Okay, sorry, hau raus.
Ich wollte einfach witzig sein jetzt. Okay,
Okay.
was ich meinte ist, wenn du merkst, ich kriege nur eine Person, die an dem Tag Zeit hat, dann
Ah.
spielst du Ringkrieg. Wenn du aber vier Leute oder so zusammenkriegst, spielst du Twilight Imperium.
Wenn alle absagen, dann ist das natürlich ein guter Moment. Ja.
Also.
Ich wollte gerade noch sagen, dein Witz hat mich aber auf den Punkt gebracht. Tatsächlich, in Twilight Imperium musst du teilweise irgendwie so eine halbe Stunde zwischen deinen Zügen warten, weil die anderen Spieler eben diskutieren, ob sie sich jetzt wirklich angreifen oder nicht oder irgendwelche Deals aushandeln, was ja auch irgendwie der Spaß des Spiels ist. Aber in dem Spiel ist es halt, du bist zu zweit, das heißt, es kann gar nicht so lange dauern. Und so eine Runde ist auch nicht, du machst deine ganze Runde, ich mache meine ganze Runde, sondern innerhalb von einer Runde mache ich eine Sache, du eine Sache, ich eine Sache, du eine Sache und wir reagieren aufeinander. Das heißt, die Downtime ist echt gering. Also für so ein ultralanges Spiel ist es ganz cool, dass man nicht ewig warten muss. Das ist selten und das ging eigentlich flott so. Als wir dann ein bisschen drin waren, konnte man das dann so runterspielen. So, der Flow war da. Das ist, glaube ich, stark, ja.
Das stimmt. Was du auch schon eingangs sagtest, als du mir die Regeln erklärt hattest, du hattest dich ja wie gesagt vorbereitet, da meintest du auch, ja, das Spiel hat sechs Phasen, wir spielen aber nur eine davon, der andere Stuff passiert einfach so nebenbei.
Ist halt so Maintenance-Zeug, ja.
Genau. Und das war ja auch genau so. Und dann in dieser Würfel- oder Aktionsphase war das dann ja, ist das dann ja auch so, wir haben beide Würfel und nutzen die halt abwechselnd, von daher easy. Und wenn einer weniger Würfel hat als der andere, dann kann man halt überlegen, ob man noch länger warten will und oder sich halt vorher schon ja zurechtlegt, was man machen möchte. Also da hat man schon gutes taktisches Gefühl, glaube ich, und sehr viel Interaktion, Flexibilität ist schon ganz nice eigentlich.
Ja, ist auf jeden Fall interaktiv, kein Solitär-Multiplayer-Spiel. Ja. Genau, also Low-Downtime, würde ich sagen. Ich habe so ein paar Sachen mir aufgeschrieben, die ich jetzt so mochte und die ich so nicht mochte. Und ich glaube, mein Lieblingspunkt an diesem Spiel ist, wie sehr es mich an Spiele erinnert hat, die ich mag. Und das Spiel ist ja 2004 oder so rausgekommen, also genau ein Jahr nachdem der letzte Herr der Ringe-Film rauskam damals. Also gut abgepasst den Hype wahrscheinlich.
Wir sprechen hier trotzdem über die Erfahrung von der 2011er Variante.
Ja, wir haben die Second Edition gespielt, genau. Aber ich meine, das Spiel wurde halt konzipiert, als die Filme gerade rauskamen, sozusagen. Ja. Genau, also ich habe ja eingangs schon erwähnt, das Kampfsystem hat mich an Inish erinnert, was halt ein super, super, super gutes Spiel ist, was 10 Jahre später rauskam. Und es hat mich auch sehr an ein Spiel, was letztes Jahr sehr gut ankam, erinnert, und zwar Fate of the Fellowship. Ich weiß gar nicht, wie heißt das auf Deutsch? So ein Koop-Herr der Ringe-Spiel.
Gute Frage.
Ich muss gerade nachgucken. Und zwar ist das dieses Pandemic-Spiel im Lord of the Rings-Universum. Und das spielt halt auch auf dieser Karte. Und du kannst halt auch, es gibt immer verschiedene Missionen, die du schaffen musst, kooperativ. Und eine davon ist immer eben zu
Schicksal der
sneaken.
Gemeinschaft.
Ah, danke. Zu sneaken, um Frodo eben auf den Berg zu bringen. Aber du hast auch andere, meist kriegerische Nebenobjectives. Und du musst eben alle schaffen. Die werden am Anfang geschaffelt oder du kannst es ja aussuchen. Aber das Spiel ist echt cool und hat viel davon übernommen. Und du hast auch diese verschiedenen Factions, also es gibt dann die Zwergeinheiten, die Elfeinheiten, also genau wie, ne, deine verschiedenen Einheiten eben da waren. Und es gibt eben von mir diese, also von der AI dann, also so einem, keine Ahnung, wie soll ich sagen, kartengestützten KI-System, das eben dann die
Dem
Orks eben
Automa.
voranschreitet. Dem Automa, genau. Also es ist so, als wäre dann der Schattenspieler ein Automa. Und alles eben runtergebrochen, vereinfacht auf ein Spiel mit weniger Regeln und Ausnahmeregeln und ohne Risikoelement. Und ich glaube, das Spiel hätte gar nicht existieren können ohne das, weil da so viel von gelernt wurde und sich so ähnelt und halt super gut ist. Also mein Lieblingsfact, sag ich mal, von War of the Ring ist, dass es, glaube ich, sehr viel inspiriert hat, was ich dann später echt cool fand. Also richtig, richtig gute Spiele eben den Weg bereitet hat. Und ja, was ich halt super spaßig finde, ist, dass man sich aussuchen kann, wie viele Aktionen ich auf die eine oder andere Siegbedingung spenden kann. Also das ist halt taktisch super spannend. Wie viele Aktionen werde ich über diese Runde haben? Ich könnte ja zum Beispiel auch einfach sagen, nee, ich gehe gar nicht auf Krieg, obwohl ich schon übermächtig bin und ich will dich nur verhindern, dass du weiterkommst. Dass ich überhaupt diese Option habe, finde ich echt cool. Also das gefiel mir echt gut.
Das stimmt. Man, dadurch, dass ich, du kannst ja auch immer sehen, was für Aktionsmöglichkeiten habe ich und darauf dann irgendwie dich anpassen, so ein bisschen. Das ist schon ganz cool. Ich kann ja gar nicht quasi irgendwie auf deine Würfel reagieren. Ich muss einfach hoffen, dass ich alles passend habe, um reagieren zu können auf das, was du machst und muss zwingend. Muss immer irgendwie gucken, dass ich so schnell wie möglich zum Berg komme. Das ist ja, ist ganz spannend, dass du da so mehr Möglichkeiten hast.
Ja, also ich habe von Anfang an, als ich mir die Regeln durchgelesen habe, gedacht, ich habe Bock auf den Schattenspieler. Der fand ich irgendwie super spannend als Mechanik. Und natürlich ist es auch cool, dass man einfach OP ist, ne? Dass man, also ich hab ja noch nicht mal gewonnen, aber dass man einfach mehr Units hat, finde ich irgendwie auch fies. Und es geht noch weiter. Wenn meine Units also sterben, dann kann ich die immer wieder neu spawnen lassen mit rekrutieren. Wenn die Units vom Freefall sterben, dann kommen die zurück in die Box und können nie wiederkommen. Die sind einfach limitiert, die anderen nicht. Also
Ja.
es hört nicht auf, unfairer zu werden, dieses Spiel. Und es ist trotzdem irgendwo gebalanced. Also,
Ich habe
fürs
mich
Balancing
nicht
würde
in
ich sagen.
Benachteil. Wie
Genau.
gesagt, also für mich, es fühlte sich nicht so unfair an, wie es klingt tatsächlich. Also wenn man das sich nur so anhört, dann kann man, glaube ich, denken, Alter, gar keinen Bock drauf, der Gute zu sein.
Ist so, ja.
Aber nee, ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, okay, ich bin fucked. Aber vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich übelst Luck hatte mit den Würfeln auch. Weil ich hätte ja die ganze Zeit nur getroffen.
Das Risiko.
Ja.
Ja.
Das Glück ist immer mit den Dummen auch.
Genau, das ist auch mein Negativfaktor. Also wenn man das mit Patrick spielt, dann hat er einfach viel zu viel Glück. Nein, Spaß. Also, aber was ich eigentlich wirklich sagen möchte, ist, ich finde Dice Resolved Combat ist immer mein größter Upturn bei Spielen. Also wenn ich denke, boah, das ist ja, jetzt haben wir hier uns eine Stunde lang unser super Mind Strategy aufgebaut und am Ende würfeln wir halt nur Würfel. Das finde ich immer, also manche Leute finden es halt voll spaßig und cool und da braucht man den Randomize-Faktor. Ich finde es immer spannender, wenn sich Spiele irgendwas anderes ausdenken, wie zum Beispiel dieses Pokern, wie viel benutzt er in Scythe oder in Dune Imperium. Da ist sozusagen öffentlich bekannt, wie viel Aufwand ich jetzt betreibe, um Units in den Kampf zu kriegen. Und dann ist nur noch mal am Ende so ein kleiner Faktor, wie viele Kampfskarten ich sozusagen mein Deckbuilding hatte. Also irgendwas anderes, außer einfach nur wir würfeln, finde ich immer deutlich besser.
Ja, ich weiß nicht, ob du die letzte Gezockt-Folge gehört hast. Habe ich über Bacardia Quest gesprochen. Das ist auch so ein Dungeon Crawler, eigentlich so ein Saufspiel, aber ich habe es halt mit Cola
Nicht drauf.
gespielt, genau. So, und da geht's halt, ist ein Dungeon Crawler, laufst von Feld zu Feld, um dich aufzuleveln auch, kriegst immer wieder krassere Fähigkeiten, cooles Equipment, irgendwelche Fähigkeitenkarten, die die Gegner oder die anderen Mitspielenden eben irgendwie ärgern sollen. Und dann findest du irgendwann den Boss und da ist alles egal, da kannst du nichts davon nutzen, du musst einfach eine 15 würfeln, damit du gewinnst.
Hey, wie traurig ist das denn? Das ist auch
Ja.
mechanisch total dumm.
Ja, ich glaube, weil das Spiel geht eh schon so lange, dass die Leute dann, weil das ja ein Trinkspiel ist, so besoffen sind, dass
Hat
sie,
eh keiner mehr Bock.
genau, dass sie es auch gar nicht anders rallen würden oder so.
Ja,
Ich habe keine
traurig.
Ahnung.
Traurig irgendwo, ja.
Ja, aber da hast du schon recht, aber ich glaube, wenn man weiß, das ist hier halt so ein Spiel, wo es auch passieren kann, dass ich, du magst ja auch Twilight Imperium, das ist ja auch möglich, in der
Ja,
Theorie. So,
ja, ja. Aber auch
also.
da, ich glaube, ich würde Twilight Imperium mehr mögen, wäre es am Ende kein Dice Resolved Combat. Und das ist natürlich dann auch irgendwie total integral, weil dieses Spiel, dieses ganze Ship-Design, welche Schiffe und so, haben ja verschiedene Würfel, ist ja von Grund auf ein anderes Spiel. Aber ein Spiel, was ich cooler fände, wahrscheinlich. Ja.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, wenn ich weiß, mit dem Mindset gehe ich da rein. Ich spiele jetzt hier eine Runde Risiko-like Games, dann und
Ja, genau.
ich dann finde ich das fein, dann weiß ich, worauf ich bin, woran ich bin und
du musst halt ein Spieler sein, der Bock auf dieses Spiel hat. Also genau. Jemand, der halt aus der Ecke Warhammer kommt oder was gibt's alles, also dann ist es halt gang und gäbe. Und ich glaube, das Spiel kommt auch aus dieser Ecke. Da gehört das einfach dazu. Ja.
Das ist ja dieser ganze Mary Trash
Zeug
so, ne? Da ist das halt viele Würfel, Hauptsache viele Würfel, viele Miniaturen, die irgendwie aneinander klatschen und dann ab geht's.
Genau.
Und das ist halt der Reiz dieser Spiele auch irgendwo.
Ja, ja. Und mein größter Negativpunkt ist, also das ist einfach Geschmackssache und es ist halt nicht mein Geschmack, was aber voll fair ist. Ich hatte, glaube ich, trotzdem eine gute Zeit und Spaß und würde es auch, also kann ich vorwegnehmen, gern nochmal spielen und es dann halt in echt zu erleben. Aber was mich so richtig, richtig abgefuckt hat, ist, wie viele Edge Cases es gibt. Für jede Regel, für jeden Charakter gibt es dann nochmal zwei Subpunkte für, wenn aber das gerade eintrifft. So, wann du dich verstecken darfst, wann ein Unit-Type ein Unique-Charakter ist oder treated als eine Elite-Truppe oder wann man sich eben bewegen darf. Und dann gibt es irgendwie noch einen Unterschied zwischen freien Regionen zum Bewegen oder freien Regionen zum Bewegen für Army-Movements. Das war so ein Punkt im Regelvideo, da dachte ich, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Was soll das? Dass das nochmal einen Unterschied macht. Und wahrscheinlich gibt es für jeden dieser Regeln halt einen guten Balance-Grund. Aber dann ist einfach irgendwas grundlegend schief. Sorry.
Ja, ja, ist wirklich so.
Das ist richtig abgefuckt.
Ja, ich glaube, du hast die Pros und Cons schon ziemlich gut zusammengefasst. Ich würde mich da einfach mal auf blind anschließen. Thema geil. So, Thema genau mein Ding. Ich liebe die Welt. Ich habe die Bücher gelesen, alle. Ich habe die Filme geguckt, alle. Also auch von vom Hobbit bis zum Herr der Ringe. Ich habe jetzt noch nicht das Silmarillion gelesen, okay, es tut mir leid, aber ich habe es mir schon mal gekauft, tatsächlich.
Ja, ich habe es auch ungelesen hier im Schrank liegen. Ich bin gerade inspiriert hiervon, ich habe wieder angefangen, ein Reread zu machen mit dem ersten und vielleicht schaffe ich es ja diesmal dann auch bis dahin zu kommen, wenn ich dann auch Bock habe.
Ja, und von daher, ich glaube, wir sind da thematisch drin, wir wissen, worum es geht, wir haben Bock auf diese Welt. Aber für die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, würde ich es nicht, so würde ich jetzt nicht sagen, ich bin hyped auf eine neue Partie. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ich das irgendwie einmal die Chance habe, das einmal in live zu spielen und das auch einmal zu sehen, das aufzunehmen. Ja. Ja. So, das wäre geil. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ist es für mich Platz 8? Es ist Platz 8 für mich aktuell in meiner persönlichen Liste. Ganz
unten. 8 von 8 also.
Ja. Ja. So, es ist für mich ganz unten gerade, weil die anderen hypen mich einfach mehr vom Gedanken her. Was haben wir da? Ja, auch Pandemic. Ich habe mehr Bock, noch einmal Pandemic Season 1 zu spielen und hoffen, dass ich es mag danach. Ich habe auf jeden Fall auch mehr Bock, Twilight Imperium nochmal zu spielen, weil das war eine geile Erfahrung, das eine Mal. Das war halt auch live am Tisch, so.
Ja, das ist ein großer Unterschied wahrscheinlich.
Ja, genau, und deswegen kann ich aktuell nicht sagen, dass der Ringkrieg irgendwo weiter oben für mich starten wird. Und ich glaube auch, die nächsten Titel werden erst einmal über den Ringkrieg kommen, die da so folgen.
Ja,
ja. Dafür muss ich es halt einmal live gespielt haben, glaube ich. Aber es ist nicht so, dass ich zwingend auf der Suche bin nach einer Partie. Bietet es sich an, sage ich nicht nein. Aber ja, hyped bin ich jetzt nicht auf das Spiel.
Ich habe da ein ganz ähnliches Fazit, würde ich sagen. Also ich würde das Spiel sehr gerne mal in echt dann exploren, genau. Würde ich jetzt irgendwie mir es für 80 Euro bestellen, um es dann einmal zu spielen wahrscheinlich?
Nein.
Auch nicht, genau. das ist halt so das Problem. Es ist halt super thematisch und ich kann aber jetzt schon sagen, also wenn man aus der Ecke Wargaming kommt, dann und das Thema mag, ist es wahrscheinlich richtig geil. So, dann kann man damit dann auch mehrfach spielen und es gibt ja noch so viel Expansion-Content und andere Szenarien, also gibt es ja riesig viel, man kann in diese Welt komplett abtauchen. Wenn man jetzt nur Bock auf ein gutes Herr der Ringe gespielt hat, kann ich, wie gesagt, Fate of the Fellowship von letztes Jahr super, super, super empfehlen. Ist im Pandemic-Style vom Pandemic-Designer super spannend und auch super thematisch und bringt eben dieses Herr der Ringe-Feeling auf den Tisch. Und das kannst du auch in 2 Stunden spielen, ohne dein Gehirn dabei zu zerbrechen. Und ich muss aber sagen, es ist immerhin auf Platz 7 bei mir gelandet, weil ich immer noch so enttäuscht von Brass bin. Ich,
oha.
Ja, also ich würde lieber nochmal, hätte ich jetzt die Wahl am Wochenende mit dir Brass dreimal zu spielen oder einmal War of the Ring, würde ich immer noch lieber War of the Ring erkunden weiter und gucken, was das Spiel noch alles kann, als Brass spielen, wo ich weiß, was mich erwartet und irgendwie mich einfach nicht abholt und ich immer noch nicht verstehe, warum das so weit oben ist. Ja.
Krass, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass Brass wenigstens da drüber ist.
Nee.
Krass, ja. Ich habe zufällig gestern noch ein Reel gesehen auf Insta, ich weiß gar nicht bei wem, der hat sich eine Box gekauft oder angefertigt, so richtig krass designt, neue Farbe drauf, schöne ja Ornamente an den Seiten so ran, dass das so eine richtige epische Kiste ist, fetten Schriftzug, Lord of the Rings da dran und dann so ein krasses Insert, wo alle Figuren und alles da reinpasst. Das sah richtig geil aus, so eine richtige War Chest rausgemacht irgendwie. Episch, das war ja richtig episch. Ich glaube, wer Fan von diesem Spiel ist, der hat da auch einfach, ja, macht da sein eigenes Tabletop-Event auch, glaube ich, raus. Ne? So wie das eben die Warhammer-Spiele auch machen. So
genau.
Richtig, das ist schon.
Die hohe Bewertung kommt wahrscheinlich genau daher. Das ist halt perfekt für dich, wenn du genau so tief drin bist. Und ja. Ich muss aber halt sagen, das Spieldesign ist so ein bisschen, man merkt, dass es nicht mehr das modernste Spiel ist. So, da hat sich viel getan.
Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. Naja.
Ich glaube, wenn das Spiel jetzt heute nochmal so rauskommen würde, glaube ich einfach nicht, dass es die gleiche Bewertung kriegen würde.
Das kann auch sein. Lass mal einfach jetzt einen Aufruf starten und das Spiel mit 1 bewerten.
So, Concordia bitte. Aber nicht War of the Ring.
Nee, Concordia hat schon genug Einsen bekommen.
Jo, das droppt ja jeden Tag weiter. Das war so krass, ich habe das geschrieben, da war es auf 4.5 und dann am nächsten Morgen 3.6, ja, glaube ich. Und wo ist es jetzt? Ich guck mal gerade.
Ja, guck mal.
Achso, ich bin ja auf der Originalversion, die übrigens bei 8.1 ist. Aber wir wollen die Special Neue Edition.
Die Special Neue Edition ist bei 4.0 wieder.
4.0 jetzt, okay. Oh, spannend.
Da haben sich, jetzt gibt es einen Krieg hier. 10er ja, gegen 1er Bewertungen.
Richtig. Ach, komisch.
Ja, alles spannend so ein bisschen. Aber Okay. Wir werden es beobachten, glaube ich.
Ja, und erstmal zu Ende spielen noch und lernen.
Ja. Ja, ganz richtig. Ja, der hieß auch ein Kommentar, freue mich schon auf das Spiel. Cover ist Geschmackssache. In der Zeit des Biedermeiers wurden auch Tischbeine bedeckt, da sexistisch.
Ist halt, ich frage mich, ob BGG da mal irgendwas gegen macht. Dass du, also du kannst ja auch, es bringt ja nichts, 1 und 10 rauszufiltern, dann fangen die Leute an, 2 und 9 zu raten. Aber also einfach, du kannst ja auch sagen, du kannst das Spiel gar nicht
spielen, raten, bevor es raus ist so, ja.
Und dann, ja, schade für die Influencer, die es halt vorher geschickt bekommen. Buhu, die 10 Leute können dann halt später raten, wenn sie noch wollen. Aber das wäre irgendwie fairer.
Ja. Oder man muss halt wirklich beweisen, irgendwie, dass man das Spiel besitzt, wenn man das vorher raten will.
Ja, das wäre ein Riesenaufwand, dass sie das alles verifizieren müssen, aber
dass es da extra so einen Review-Bereich vielleicht auch gibt, so dass.
Mhm. Ja, du kannst natürlich einfach ein Verified Reviewer sein auf BGG, der das dann darf und die anderen halt nicht. Wenn du einfach nur einen Account erstellt hast, der darf das erstmal nicht. Das wäre einfacher vielleicht, weil es ist halt immer öfter ein Ding. Und je größer so Kickstarter-Publicity ist und desto mehr Geld dahinter steckt, desto mehr hast du auch Interessen, dass du halt diese, ja, Reviews eben fälscht oder desto mehr gehützter ist das, ja.
Ja. Was ich auch krass finde, dass so viele Leute einfach jetzt sagen, okay, die haben jetzt mal AI benutzt in dem Spiel, ich kaufe nie wieder irgendwas von diesem Verlag.
Ja.
Wegen diesem Bild.
So. Da werden wir auch noch lernen, wie wir damit umgehen.
Ja. Ja, ihr könnt ja mal reinschreiben. Bei uns auf dem Discord können wir gerne darüber diskutieren, wie ihr dazu steht, was eure Meinung ist. Vielleicht haben wir auch einfach ein fremdes Weltbild oder so und denken einfach dumm. Und eigentlich ist das richtig fair, was die Leute da machen. Wir wissen es nicht. Mal schauen. Ihr könnt uns gerne belehren.
Und auch bitte, falls irgendwer War of the Ring gespielt hat, der das hört, würde mich sehr interessieren, was ihr so zu unseren Hot Takes denkt.
Jo. Es ist ja schon ein spannendes Spiel irgendwo. Jetzt, wo wir so viel darüber gesprochen haben, würde ich auch gerne mal einmal kurz reinsteppen mit dir in das Game. Aber Das dauert dann auch wieder 6 Stunden heute, ne?
Lass uns lieber bei Concordia bleiben heute.
Alles klar. Okay. Ja, aber du freust dich auf nächstes Mal, habe ich gehört.
Oh yes. Könnte ich Vorträge halten, du.
Ja, dann mache ich nächste Woche einfach das Mikro an. Ich mache das, spreche das Intro und dann redest du, glaube ich.
Ohne Spaß. Das ist so eins der wenigen Dinge im Leben, da könnte ich einfach ohne Vorbereitung locker 2 Stunden sprechen.
Ja, das glaube ich dir sogar aufs Wort. Ich weiß nicht, warum dieses Spiel auf Platz 9 ist.
Ja, das Artwork ist es halt nicht und das ist dieses Multiplayer-Solitär mögen viele Leute nicht. Also es ist schon cool, dass es überhaupt auf Platz 9 ist. Wir reden übrigens über Terraforming Mars.
Ah, ja, genau. In 4 Wochen gibt es wieder Terraforming Mars Action. Nächste Woche gibt es eine Gezockt-Folge wieder. Ich habe gar nicht so viel gezockt bisher. Ich muss loslegen. Am Samstag ist zum Glück Treff. Da kann man wieder was zocken. Ja, klingt ganz gut, die nächsten Tage. Ich weiß auch gar nicht, wie das dann am Montag in 2 Wochen aussieht, was wir da aufnehmen werden. Da ist ja wieder Plauschthema angesagt. Mal schauen. Aber Quiz ist Partytime, falls du Bock hast. Partyspiele.
Partyspiele, uiuiui.
Also wenn du da Bock drauf hast, du bist herzlich eingeladen.
Klingt eigentlich ziemlich lustig. Ich guck mal gleich auf den Kalender.
Sehr gut. Ja, aber für heute war es das dann. Ja, haben wir wieder gut Krieg geführt hier.
Ja, und cool, dass es geklappt hat, jetzt so ein Spiel dieser Kategorie eben hierfür vorzubereiten. Das ist so ein bisschen die Idee für mich hinter dieser Serie, dass man eben auch Spiele, die man sonst nicht spielen würde, dann eben die Gelegenheit hat, so mal drüber zu quatschen, gucken, was Leute so denken, wie es so ist.
Ja, jetzt haben wir 8 Wochen Zeit für Star Wars Rebellion.
Genau, jetzt können wir direkt gleich auch Terminsuche begeben. Ja.
Und suchen, wo wir spielen.
Ja. Okay, schaffen wir. Aber falls irgendwer Star Wars Rebellion hat, meldet euch.
Alles klar, ihr wisst Bescheid. Ciao, ciao. Ach so, eine Sache. Toi, hallo. Eine Sache noch. Ich habe vorhin einmal erwähnt, dass Ameritrash-Spiele. Das muss ich noch einbringen hier. Ich war nämlich jetzt diese Woche auch, am Montag kam die Folge raus, bei Brettgespräche. Da war ich zu Gast und da habe ich eine Folge über Ameritrash mitgesprochen. Haben wir mal so ein paar Titel vorgestellt. Was ist das überhaupt? Für Leute, die keine Ahnung davon hatten, was das ist, als ich diesen Begriff sagte, hört da gerne mal rein. Brettgespräche, Link dazu in der im Podcatcher hier in dieser Beschreibung. Wie heißt es? Einfach unten reinklicken, das seht ihr das schon in der Beschreibung. So, jetzt aber. Ciao.
Tschö mit Öl. Bye, bye.